Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen guten Mittag wünsche ich Ihnen. Freue mich sehr, dass Sie hier dabei sind. Wir haben gerade viel gehört vom Untergang der Kirche. Ich mache das jetzt alles ein wenig zahmer hier, weil derjenige, von dem ich sprechen möchte, ein ganz zahmer war. Mein Name ist Thomas Weiß aus Baden-Baden und ich stelle Ihnen ein Büchlein vor, das mit einem unserer badischen Theologen zu tun hat. Ein Büchlein, das jetzt fast 200 Jahre alt ist, die biblischen Geschichten von Johann Peter Hebel, 1823 erschienen und bis 1855 im Gebrauch als Schulbuch in der Badischen Landeskirche, herausgegeben von Karl Josef Kuschel. Er war der Nachfolger von Hans Küng auf dem Lehrstuhl für ökumenische Theologie in Tübingen und herausgegeben von mir, Thomas Weiß, evangelischer Theologe und Schriftsteller in Baden-Baden. Erschienen ist das Buch im Tübinger Klöpfer und Meyer Verlag. Biblische Geschichten, 200 Jahre alt, das klingt etwas dröge. Gleichwohl sind die Herausgeber, Herr Kuschel und ich, einig darin, dass das Buch damals ein großer Wurf war und bis heute seine Haltung relevant ist. Johann Peter Hebel, 1760 bis 1826 hat er gelebt. Berühmt geworden ist er zuerst durch seine alemannischen Gedichte, die Goethe hoch gelobt hat, die allererste Mundartdichtung, die es in Deutschland gab. Und berühmt ist er heute noch durch seine Kalendergeschichten, dem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes. Brecht, Hesse, Tucholsky, Bloch haben diese Kalendergeschichten geliebt und die Legende sagt, dass Franz Kafka ständig ein Exemplar der Kalendergeschichten bei sich hatte. Als Hebel 1818 mit der Sammlung der biblischen Geschichten begann, war er Direktor des Lyzeums, des damaligen Gymnasiums in Karlsruhe, zugleich der erste Bischof der Badischen Landeskirche, die 1821 vereinigt wurde. Die lutherische Kirche und die reformierte Kirche in Baden wurden 1821 zur unierten Landeskirche. Und zu diesem Zweck, meinte Hebel, brauche es ein Schulbuch, das schon den Kindern und Jugendlichen zu verstehen gebe, was religiöse Toleranz bedeute und was Urteilsfähigkeit meint. Darum hat Johann Peter Hebel die biblischen Geschichten geschrieben. Es ging ihm im Grunde nicht um weniger als um einen da für die damalige Zeit völlig neuen Zugang zur Bibel. Wir kennen Hebel aus dem Schatzkästlein und vor allem durch seinen Humor, seine Ironie, etwa wie in einer Geschichte wie dieser. Gutes Wort, böse Tat. In Hertingen, als das Dorf noch rotbergisch war, trifft ein Bauer den Herrn Schulmeister im Felde an. Ist's noch euer Ernst, Herr Schulmeister, was ihr gestern den Kindern gelehrt habt, so dich jemand schlägt auf deinen rechten Backen, dem biete auch den anderen dar? Der Schulmeister sagt, ich kann nichts davon und ich kann nichts dazu tun. Es steht so im Evangelium. Also gab ihm der Bauer eine Ohrfeige und die andere auch, denn er hatte schon lange einen Verdruss auf ihn. In dem reitet in einiger Entfernung der Edelmann vorbei, zusammen mit seinem Jäger. Schau doch mal nach, Josef, was die zwei dort miteinander haben. Als der Josef kommt, gibt der Schulmeister, der ein starker Mann war, gerade dem Bauern auch zwei Ohrfeigen und sagte, es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch wieder gemessen werden. Ein voll, gerüttelt und überflüssig Maß wird in euren Schoß gegeben. Und zum letzten Sprüchlein gab er ihm noch 3 halbe Dutzend dazu. Da kam der Josef zu seinem Herrn zurück und sagte, Herr, es hat nichts zu bedeuten, sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. So hat Johann Peter Hebel einmal geschrieben. Wie wird einer, der solche ironisch humorvollen Geschichten erzählen kann, wie wird der Bibel übersetzen? Vielleicht so. Gleich im ersten Teil natürlich, wie es auch in der gewohnten Bibel steht, die Erschaffung der Erde. Und dabei denken Sie gerne mal an den Schöpfungsbericht, der in der Bibel erzählt wird. 7 Tage, wohlgeordnet, es wird Abend, es wird Morgen und ein neuer Tag. Johann Peter Hebel erzählt das so. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber die Erde war nicht alsbald so schön, wie sie jetzt ist, eingerichtet zur Wohnstätte der Menschen. Das Licht, die Luft, Gestein und Grund, die Keime aller Gewächse und aller lebendigen Wesen lagen noch da ohne Ordnung, eingehüllt in Wasser und wässerichte Dünste. Und es gärte und bewegte sich alles durcheinander. Da scheidete sich zuerst allmählich das Licht oder die Helle von der bewegten Masse. Es scheidete sich die Luft und erhob sich und zog wässerichte Dünste mit sich in die Höhe. Also wölbte sich über der Erde der schöne, hohe Himmelsbogen und der Wolkenhimmel gestaltete sich und die Luft dehnte sich aus zwischen Himmel und Erde. Nachdem scheidete sich das Wasser und floss zusammen in das Meer, dass das Erdreich trocken wurde. Und es taten sich lebendige Wasserquellen auf, in der Erde, die ergießen sich in die Bäche und Ströme und laufen in das Meer. Als aber die Wasser abgelaufen waren von dem Erdreich, gingen die Keime der Gewächse auf und das Erdreich wurde geschmückt mit Gras und blumenreichen Kräutern und fruchttragenden Bäumen. Die blühen, bringen ihren fruchtsamen Samen in sich selbst, jedes in seiner Art. Nachdem klärte sich der Wolkenhimmel auf, und die Sonne erschien in ihrer Herrlichkeit am reinen blauen Firmamente und leuchtete auf die stille Erde herab. Und gleicherweise, als sie untergegangen war, der Mond und die Sterne. Es war noch kein lebendiges Wesen vorhanden, das sich über die schönen Lichter hätte freuen können. Aber bald fing es an, sich im Wasser zu bewegen, an großen und an kleinen Fischen. Es flogen Vögel in der Luft umher und kamen immer mehr und mehr und setzten sich auf die Zweige mit der Bäume in ihren farbenreichen Gefiedern und freuten sich in ihren tonreichen Weisen. Es kamen Tiere auf der Erde zum Vorschein, jegliches in seiner Art. Der Falter flatterte um die schönen Blumenhäupter, das Lamm hüpfte und weidete auf dem Anger, im Wald erging sich der prächtige Hirsch. Überall in den Höhen und Tiefen bewegte sich ein fröhliches Leben. Sie hören eine ganz andere Erzählung der Schöpfungsgeschichte, die anknüpft an das, was auch zur damaligen Zeit schon wissenschaftlicher Stand war und ganz nebenbei eine große poetische Leistung. Einige sind tatsächlich aus Hebels Heimat hier. Herzlich willkommen. Und die werden gehört haben, da erzählt er einen Frühlingssonnenaufgang im Wiesental. Im Grunde ist es genau das, was Hebel da erzählt. Er geht sehr virtuos mit dem biblischen Stoff, den er vorfindet, um, knüpft an die Lebenserfahrung und Lebenswelt seiner Leserinnen und Leser, zuerst der Schüler, dann später auch der Erwachsenen. Selbst Jesus steht bei ihm unter der Frage, also auch Jesu Botschaft steht unter der Frage, was hat denn zu tun, was hat das alles zu tun mit der Lebenswelt derer, die diese biblischen Geschichten lesen sollen. Und noch ein Zitat aus der Bergpredigt, natürlich erzählt Johann Peter Hebel auch die Bergpredigt mit allem, was wir darin kennen, die Seligpreisungen, das Gebot, die Feinde zu lieben, Vater unser und so weiter. Und am Ende heißt es dann in seiner Erzählung, Jesus, der sein Geschlecht und sein Volk sehr lieb hatte, gab bei dieser Gelegenheit seinen Zeitgenossen auch noch andere Ermahnungen und Lehren der Klugheit, bei welchen man an die damaligen Umstände denken muss. Und er wählt dazu ein Beispiel. Der Arme fand damals vor den Richterstühlen kein Recht und keinen Schutz. Ja, er setzte sich oft den größten Gefahren und Misshandlungen aus, wenn er es nur wagte zu klagen, zumal gegen einen Heiden vor dem heidnischen Gericht. Jesus warnt davor seine Zuhörer, so dich jemand mit dir richten will um deinen Rock, so lass ihm auch den Mantel. Oder wenn er dich nötigen will, eine Weile mit ihm zu gehen, so gehe mit ihm zwei, und wer dich schlägt auf den rechten Backen, dem biete auch den linken dar. Davon ist ja vorhin schon die Rede gewesen. Das heißt, lass dir lieber etwas Unrecht gefallen, ehe du vor den Richter gehst. Und dann schränkt Hebel ein. Aber nicht alles, was Jesus seinen Zeitgenossen sagt, gilt auch für alle Menschen und für alle Zeiten. Wiewohl Sanftmut, Nachgiebigkeit mit Ehre und Klugheit ist in allen Zeiten zu empfehlen. Und schon mancher, welchen die Streitsucht oder die Eigennützigkeit oder die Rachbegierde nicht erlauben wollte, einmal Unrecht zu ertragen, hat sich dadurch in das größte Unglück gestürzt. Aber ein Körnlein Goldes ist in allem, was Jesus gesprochen hat, für den, der es suchen und erkennen mag. Ich liebe an Hebels biblischen Geschichten, die er stellenweise erzählt, wie seine Kalendergeschichten, besonders diese Aufforderung zu suchen und sich selber auf den Weg zu begeben. In seiner Zeit war das für einen Pädagogen und Theologen eine große revolutionäre Forderung. Schüler, Schülerinnen, macht euch selbst auf den Weg. Das ist ja zum einen die Aufforderung, zum anderen die Ermutigung. Ihr könnt das auch tatsächlich tun. Ganz am Ende der biblischen Geschichten steht eigentlich der wichtigste Satz dieses Buches, in dem Hebel auffordert. Es heißt da, alle diese Geschichten und Lehren sind getreulich ausgezogen aus dem Buch der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments, verdeutscht durch Martin Luther. Sucht in der Schrift, denn ihr habt das ewige Leben darin. Als Paulus der Apostel in der Stadt Beroe das Evangelium predigte, forschten sie täglich in der Schrift, ob es sich denn also verhielte. Forschet, ob es sich also verhalte. So fordert Johann Peter Hebel auf. Hebels Schüler und Schülerinnen sollten nicht einfach wiederholen können, was die altvorderen Interpreten des biblischen Kanons und was die Katechismustradition für das christliche Gemeingut, für die nötige eiserne Ration auf der Christenleben-Pilgerschaft hielten. Sie sollten ihre durchaus subjektiven Entdeckungen machen. Merke, diesen Satz gibt es immer wieder im Buch, merke, ist also als Aufforderung, als Ermutigung zu verstehen. Schau genau hin, sei aufmerksam, bleib neugierig, mach dir deine Gedanken und traue dir etwas zu. Ich glaube, das ist nach wie vor eine wichtige, eine notwendige Haltung der Bibel gegenüber, bleib neugierig, sei aufmerksam, mach dir deine eigenen Gedanken und traue ihnen und dir selber etwas zu. Zu dem Erzähler Hebel, der lehrte, tritt der lernende Erzähler hinzu. Bevor er schreibt und biblische Geschichten erzählt, lauscht er. In einem Brief an die Straßburger Freundin Sophie Haufe vom 7. Februar 1824 gibt Hebel Rechenschaft. Immer wenn ich schrieb, habe ich mir meinen alten Schulmeister Andreas Greta in Hausen und mich und meine Mitschüler oder ich habe mir eine Repräsentantin aller Mütter gedacht und uns, mich als Schulbüblein mitgerechnet, um unser Urteil gefragt. Im Januar desselben Jahres heißt es in einem Brief an den Mannheimer Freund Nüsslin: Ich suche diesmal den Beifall mehr als sonst nicht in der Welt meiner Rezensenten, sondern in Familienkreisen, in der Kinderwelt. Hebels 10- bis 14-jährige Leser und Hörer sollen als Selbstständige in ihrer Weise Mündige gegenüber wahr und ernst genommen, nicht als Objekte der Lehre, sondern als Subjekte ihres Verstehens sein. Im Übrigen ist die Herausforderung forschet zugleich ein beachtlicher Ausdruck von Hebels theologischer Redlichkeit. Ganz auf der Linie der Aufklärung, der er sich verpflichtet fühlt, hält sich Hebel in diesen Geschichten mit allem Mirakulösen deutlich zurück. Jakob träumt keine Himmelsleiter und sein Kampf mit dem Schatten am Jabbok wird zum Ringen mit seinem verletzten Gewissen. Zur Berufung des Mose erhellt kein brennender Dornbusch die Nacht und Jerichos Mauern fallen nicht. Wird von den Wundern Jesu erzählt, dann geht es Hebel weit mehr um Jesu menschenfreundliches Gemüt als um das Spektakuläre, das vordergründig Wunderbare. Insgesamt verschiebt Hebel in seinen Geschichten die Akzente. Sein Hauptinteresse gilt nicht der Lehre, nicht der Verkündigung, sondern der Anknüpfung an Erfahrungen seiner Leser. Als sie nun so allein am Bett des erblassten Mägleins standen, ergriff es Jesus bei der Hand und sprach: Kind, steh auf. Und dann die Anknüpfung, wie wenn man am Morgen eine Mutter ihre Kinder weckt. Und die ethische Anwendung hat für ihn Bedeutung, was Jesus lebte und sagte. Das ist wichtig, das sind die Tugenden, die zu Jesus und seiner Nachfolge führen, nämlich guter Wille, Vertrauen und Demut. Jesus wird nicht selbst zuerst um seiner Herrlichkeit willen interessant, sondern um seiner Menschennähe willen, um seiner Zuwendung willen. Aber gar noch viel herrlicher verklärte Jesus sich ihnen doch in seiner Liebe. Eine Geschichte ist bei meinem Vorredner angeklungen und die wird auch von Hebel ganz anders erzählt, wesentlich anders, als sie bekannt ist. Elias, die Geschichte von Elias, der die Propheten des Baal ermorden lässt. Und auch da wird ganz deutlich, welche Kritik Hebel jetzt nicht am biblischen Text, sondern an dem fanatisch-religiösen, das damit verbunden sein könnte, hat. Elias auf dem Berg Karmel. Unterdessen wurde der Wassermangel und die entsetzliche Not in Samaria und in ganz Israel noch immer größer. Es dauerte schon in das dritte Jahr. Vergeblich ließ der König den Propheten in ganz Israel aufsuchen und die Leute vernehmen, ob sie nichts von ihm gehört hatten. Die Not war zuletzt so groß, dass der König selbst in das Land zog, Wasser und Nahrung für die Pferde zu suchen, der König auf einem Weg, seine Mitarbeiter auf anderen. Da kam einer auf seinem Weg unvermutet der Prophet entgegen und sagte: Melde mich an bei dem König. Aber der Mitarbeiter meldete dem König, er sei selbst gekommen. Der König sprach zu dem Propheten: Bist du der Mann, der Israel unglücklich macht? Der herzhafte Prophet antwortete ihm: Nicht ich mache Israel unglücklich, sondern du und dein Haus damit, dass ihr Gottes Gebote verlassen habt und lauft den Götzen nach. Elias beschied den König und ganz Israel, wer mitgehen wollte, nebst den Priestern und Propheten des Götzen auf den Berg Karmel, der am Meere steht. Und dann ist die Geschichte bekannt. Die Baalspriester tanzen um die Altäre, aber Baal und seine Kumpane äußern sich nicht. Dann betet Elias und Gott schickt ein Wölkchen zuerst und schließlich kommt der Regen. Hebel schließt, aber man weiß nicht, ob man alles loben soll, was Elias tat, denn die Propheten sind auch nur Menschen. Als Gott auf dem Berge Karmel das Zeichen der Erhörung gab, rief das ganze Volk, er sei der wahre Gott. Diesen Augenblick benutzte Elias und ließ alle Propheten des Abgottes ergreifen und töten. Zwar die Zeiten brachten es so mit sich, schreibt Hebel, aber der allzu große Eifer im Guten kann zu allen Zeiten selbst das Gute hindern und das Böse befördern. Da legt Hebel seinen Finger in die Wunde derer, für die das Religiöse bedeutsamer ist als das Menschliche. Und ganz am Ende einer Geschichte, die ebenfalls sehr bekannt ist, die Frau von Samaria, da erzählt Hebel, ja, das lese ich zum Ende noch, Jesus kehrte nach Galiläa in seine Heimat zurück, nach Jerusalem kam er nur zu seinem Tode. Auf der Reise, als er durch das Land zog, nahe bei der Stadt Sichar, setzte er sich an einen Brunnen, der noch von Jakobs Zeiten her berühmt war und war allein. Seine Jünger kauften Speise in der Stadt, in dem kommt aus der Stadt ein verständiges und merksames Weib, Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen. Jesus wollte ihr Gelegenheit geben, ihr Herz zu einer Rede gegen ihn zu öffnen. Er sprach: Gib mir zu trinken. Denn weil der Brunnen tief war, musste man ein Gefäß zum Schöpfen haben, und das Weib hatte ein solches mitgebracht. Das Weib wunderte sich, dass Jesus sie um eine Gefälligkeit ansprach, weil zwischen den Juden und Samaritern von alten Zeiten her Feindschaft war. Aber Jesus war nicht so. Er sprach zu ihr: Wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir redet, du würdest ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Die Frau kommt ins Gespräch mit ihm. Jesus lässt sie spüren, wer er ist. Und das Gespräch geht dann fort. Sie hatte etwas Wichtiges auf dem Herzen. Sie sprach: Unsere Väter haben an diesem Berge gebetet. Und ihr sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man Gott anbeten soll. Damals gab es tatsächlich so etwas wie zwei jüdische Konfessionen. Und darauf spricht die Samariterin an. Jesus sprach: Es kommt die Zeit, wo ihr nicht auf diesem Berg und nicht in Jerusalem Gott anbeten werdet, sondern die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist schon ein Tröpflein des Wassers, das die Seele erquickt und in das Leben fließt. Gott, lässt Hebel Jesus sagen, Gott ist der Vater aller Menschen. Er ist überall. Man kann ihn überall ehren. Jedes Gebet ist ihm angenehm, wenn es aus dem Herzen geht und aufrichtig gemeint ist. Das Weib sprach: Wenn der Messias kommt, der wird uns alles lehren. Sie wusste nicht, dass der mit ihr redete, es sei. Jesus sprach: Ich bin es. Und das Herz Jesu war so erfreut über diese Gelegenheit, an einer Seele etwas Gutes zu tun. Und Hebel schließt: Wer die Wahrheit redlich sucht, der findet sie. Wo die Wahrheit redlich gesucht wird, da verschwindet der Religionshass. Denn die wahrhaftigen Anbeter beten den Vater im Geist und in der Wahrheit an. Ja, das sind ein paar der biblischen Geschichten etwas verkürzt erzählt. Mir ist bedeutsam, Herr Kuschel und ich haben dieses Buch neu herausgegeben. Es ist gerade erschienen, dieses Jahr neu herausgegeben, weil wir in der Überzeugung sind, dass es diese Haltung, den eigenen Umgang mit der Bibel zu finden und zu tolerieren, dass es noch so viele, viele andere Umgänge damit gibt, weil uns diese Haltung bedeutsam erschien, zugleich die Ermutigung, dass wir tatsächlich dazu fähig sind, gut protestantisch gedacht mit den biblischen Geschichten unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Danke sehr.
Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie die Gelegenheit nutzen, sich hier ein wenig vom Messetrubel auszuruhen und möchten Ihnen gerne die Zeit, die Sie hier verbringen, ein wenig verkürzen, indem wir Ihnen das Buch Israel, Momente seiner Biografie von Andrea von Treuenfeld vorstellen. Wir werden das so machen, dass wir am Beginn werde ich Ihnen einen kleinen Abschnitt vorlesen und dieser Abschnitt wird Frau Treuenfeld die Gelegenheit geben, ein wenig zu berichten, wie sie auf Israel gekommen ist und was Israel ihr bedeutet. Und wir werden dann das Buch vorstellen und das machen wir in einer besonderen Weise. Das Buch Israel, Momente seiner Biografie ist ein Werk, das anlässlich des 70. Geburtstages Israels für jedes Jahr seiner Geschichte ein besonderes Moment hervorhebt, sei es eine Person, ein Konflikt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.